In der Predigt heute wollen wir uns beschäftigen mit 1. Thessalonicher 3, die Verse 1 bis 13. Und das Thema der Predigt lautet Liebe zur Gemeinde. Paulus schreibt da zusammen mit Timotheus und Silvanus, weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch, da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Die Gemeinde in Thessalonich, die wird ja von Paulus, aber auch Timotheus und Silvanus oder die Kurzform Silas gegründet, und zwar auf der zweiten Missionsreise. Allerdings konnte Paulus und sein Missionsteam gar nicht lange dort in Thessalonich bleiben, sondern nur an 3 Sabbaten, so lesen wir es in der Apostelgeschichte Kapitel 17. Und dann herrschte eine akute Verfolgungssituation, so dass das Missionsteam schon wieder Thessalonich nach eben diesen wenigen Wochen verlassen musste. Und weil dem so war, konnte der Paulus der Gemeinde nicht all die Dinge, die er ihr eigentlich mitgeben wollte und dem Glauben aufbauen wollte, weitergeben. Und wir aus unserer heutigen Perspektive können sagen, Gott sei Dank war das so, denn sonst hätten wir die beiden Thessalonicher Briefe gar nicht, wo der Paulus ihnen nachträglich einiges dann mitgeteilt hat. Und die Thessalonicher Briefe, die sind uns ja ganz wertvolle Briefe, gerade auch im Hinblick auf Fragen der Endzeit, im Hinblick auf Fragen von der Entrückung. Doch für den Paulus damals in dieser Situation bedeutet das viel Not, viel Sorge für die Gemeinde. So wie wir es gerade gelesen haben, der Paulus, der war in großer Sorge um die Gemeinde. Würde die Gemeinde dem Herrn Jesus weiterhin treu bleiben? Nicht nur so am Anfang, sondern auch weiter, wenn die Bedrängnisse kommen. Und die Bedrängnisse, die sind ja gekommen. Und noch bevor der Paulus die Gemeinde in Thessalonich verlassen musste wegen der Verfolgung, hat er sie darauf vorbereitet, es werden Bedrängnisse kommen. Ihr werdet Leiden zu ertragen haben, wegen dem Glauben an Jesus Christus, wegen der Nachfolge von ihm. Der Paulus wusste, ich habe die Gemeinde theoretisch vorbereitet, aber würde das in der Praxis dann auch so verheben? Würde die Gemeinde, auch wenn die Verfolgung dann kommt und die Bedrängnisse groß werden, würden sie immer treu bleiben? Für den Paulus war das eine große Sorge. Und die große Sorge um die Gemeinde ist uns ein Hinweis darauf, dem Paulus war die Gemeinde nicht egal. Wenn wir Sorge um die Gemeinde haben, dann ist es ein Zeichen dafür, uns ist die Gemeinde nicht egal. Das ist ein Zeichen der Liebe zur Gemeinde. Und genau so soll es bei uns sein, dass wir eine Liebe zur Gemeinde haben, dass uns das Wohl oder Unwohl der Gemeinde nicht gleichgültig ist. Wir wollen vor Augen haben, die Gemeinde ist ein unglaublich wertvolles Gut. das Gott uns geschenkt hat. Wie wertvoll dieses Gut ist, sehen wir darin, was Gott es sich hat kosten lassen, um die Gemeinde zu erlösen. Er hat die Gemeinde nicht erkauft durch Silber oder Gold oder billiges Notenbankgeld oder so, sondern durch das Blut vom Herrn Jesus hat Gott sich seine Gemeinde erkauft. Und deshalb wollen auch wir die Gemeinde lieb haben. Das Wohl der Gemeinde soll uns am Herzen liegen. Und wir wollen auch immer wieder einen Blick drauf haben, was Gott es sich hat kosten lassen, um jeden einzelnen Glaubensbruder, jede einzelne Glaubensschwester in der Gemeinde zu erkaufen. Er hat sein Blut dafür gegeben. Der Herr Jesus hat sein Blut dafür gegeben. Und deshalb wollen wir auch jeden Glaubensbruder und jede Glaubensschwester in der Gemeinde von Herzen lieb haben. Was machte Paulus nun, als er so in großer Sorge für die Gemeinde war? Wir wissen, dass der Paulus inzwischen weitergereist war. Er war inzwischen in Athen angekommen. Und als ihn in Athen diese Sorgen plagten, da konnte er selbst schlecht nochmal zurück nach Athen nach Thessalonik reisen. Warum? Weil ihn hat man ja gerade von Thessalonik vertrieben. Und würde er jetzt wieder zurück nach Thessalonik kommen, einmal würde er selbst in große Bedrängnis kommen, aber er würde auch die Gemeinde vor Ort in eine große äußere Bedrängnis stürzen, wenn er da plötzlich wieder aufgetaucht werde. Und was hat er gemacht? Hat er sich einfach von den Sorgen auffressen lassen? Nein, er hatte eine Möglichkeit zu handeln, nämlich er konnte den Timotheus schicken. Denn wir müssen sehen, der Timotheus, den konnte der Paulus schicken. Wenn wir in Sorge sind und die Möglichkeit haben zu handeln, dann ist es doch gut, wenn wir dagegen etwas unternehmen können. Und genauso war das bei Paulus. Er konnte etwas gegen seine Not machen. Warum konnte der Paulus den Timotheus schicken und selber nicht hingehen? Nun, wir wissen, der Timotheus musste zu diesem Zeitpunkt noch ein Teenager gewesen sein. Warum wissen wir das? Nun, das wissen wir deshalb so, weil in 1. Timotheus 4, Vers 12, der Paulus dem Timotheus schreibt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Und den 1. Timotheusbrief, den hat Paulus etwa 10 Jahre später geschrieben, plus minus 10 Jahre später. Und wenn der Paulus 10 Jahre später schreiben kann, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, war der Timotheus vielleicht 25 plus minus. Das heißt, mit 15 Jahren plus minus ist der Timotheus als Teenager damals in Thessalonik mit dabei gewesen. Eigentlich krass. Das ist nicht mal Frühförderung. Und es ist gut, wenn Jugendliche heute sich, die im Glauben stehen, schon früh fördern lassen. Vielleicht sogar dann mal nach einer Ausbildung oder so auf eine Bibelschule gehen für ein Jahr und sich da ein bisschen näher zurüsten lassen und so. Also der Paulus war mit dem Teenager Timotheus da in Thessalonik bei der Gemeindegründung. Alle achteten auf den Paulus, weil der war schon ein bisschen erfahren, der hat viel geredet und niemand hat eigentlich so recht auf den Timotheus geachtet. Und genau deshalb konnte der Paulus ja dann den Timotheus von Athen zurück nach Thessalonik schicken, um sich zu erkundigen, wie geht's der Gemeinde. Es ist wunderbar, wenn wir das so beachten, wie der Timotheus für eine Aufgabe gebraucht werden konnte, die der Paulus selbst nicht hatte durchführen können. Klar, so in der Tiefe die Gemeinde lehren, das ging nicht, aber so, weil da war der Timotheus doch noch ein bisschen zu unerfahren und er hatte nicht dieselben Einsichten wie der Paulus, aber er konnte sich auf andere Weise dann für das geistliche Wohl der Gemeinde in Thessalonik gebrauchen lassen. Und das ist das Schöne an dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Den Auftrag von der Weltmission, den Auftrag vom Gemeindebau, den hat Gott uns gemeinschaftlich gegeben. Der ist nicht einer einzigen Person aufgetragen, sondern gemeinschaftlich haben wir diesen Auftrag. Und da kann jeder von uns Aufgaben übernehmen, wo der andere wir nicht übernehmen kann, sondern gemeinsam können wir an diesem Auftrag arbeiten. Der Timotheus, der kam jetzt von Thessalonich zurück zum Paulus, der war inzwischen von Athen nochmal eine Station weitergezogen nach Korinth und berichtete ihm, wie es jetzt um die Gemeinde in Thessalonich stand. Wir wissen, in Korinth, das war ein bisschen eine sehr schwierige Gemeindesituation. Wenn man die beiden Korintherbriefe liest, da kriegt man ein bisschen eine Ahnung davon, wie schwierig das war. Und jetzt kam der Timotheus zurück zu Paulus und berichtete ihm in Thessalonich, da geht es wunderbar. Du musst dir keine Sorgen machen um die Gemeinde in Thessalonich. Und da können wir uns vorstellen, was dem Paulus für ein großer Stein vom Herzen fiel, als er die ermutigenden Nachrichten aus Thessalonich vom Timotheus erhielt. Eine große Sorge weniger. Was für eine Erleichterung. Und davon lesen wir ja gerade in den Versen 8 bis 11. Da steht, denn nun leben wir. Also der Paulus ist hier draufgegangen aus Sorge für die Gemeinde. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für ein Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Aus diesen Versen können wir richtig gehend herausspüren, was für ein großer Stein dem Paulus vom Herzen gefallen sein muss, als er diese positiven Nachrichten erhielt. Und doch machte es dem Paulus zugleich zu schaffen, dass er der Gemeinde nicht all das hatte mitgeben können, was er eigentlich gern gewollt hätte mitzugeben, an geistlicher Nahrung, an geistlichen Wahrheiten. Manche Dinge, die musste er eben wegen dieser schwierigen Umstände einfach unbearbeitet liegen lassen. Dinge, die wichtig und vielleicht auch ganz dringend gewesen wären. Und das ist eine Realität in der Missionsarbeit und auch in der Gemeindearbeit heute, dass man nicht immer alles das machen kann, was gut und richtig und vielleicht auch dringend wäre. Verschiedene Dinge, die bleiben aufgrund von manchen Umständen einfach unerledigt liegen. Das kennen wir, oder? Kennen wir aus der Mission und Gemeindearbeit, aber auch aus den anderen Lebensbereichen, wo wir drinstehen. Da bleiben manche Dinge einfach unerledigt liegen. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Wenn man selbst Verantwortung für etwas trägt und dann Dinge nicht erledigen kann, dann plagt man sich vielleicht mit Selbstvorwürfen. Hättest halt deine Zeit ein bisschen besser einteilen sollen. Hättest ja machen können, deine Zeit besser einteilen. Der Tag hat 24 Stunden und wenn die 24 Stunden nicht reichen, dann nimmt man halt noch die Nacht dazu. Etwa nach dem Motto, hättest deine Zeit besser einteilen sollen. Oder wenn man in der Rolle wie die Thessalonicher damals, wo man wo andere eine Arbeit an einem verrichten und einen dann wie zurücklassen mit einem Haufen von Baustellen, wie gehen wir dann mit sowas um? Sind wir vielleicht dann ungeduldig und unzufrieden mit denen, die an uns gearbeitet haben, die uns da so eine halbe Baustelle zurückgelassen haben? Paulus selbst war in dieser Situation nicht glücklich mit dieser halbfertigen Arbeit. Er wollte diese halbfertige Arbeit unbedingt zu Ende bringen. Was machte er in dieser Situation? Er machte das einzig Richtige. Er machte ein Gebet daraus. Er machte ein Gebet daraus. Oder besser gesagt, er bestürmte Gott deswegen regelrecht im Gebet. In Vers 10, da heißt es: Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Was für ein Gebetseifer. Und das ist vorbildlich. Da kann ich mir auch ein großes Vorbild dran nehmen. Der Paulus hatte einen großen Gebetseifer, wo er in der Situation drin war, eine halbfertige Arbeit zurückgelassen zu haben. Worin haben wir alles einen großen Eifer, wenn bei uns Dinge unerledigt liegen bleiben, aus welchen Gründen auch immer? Sei es jetzt in der Gemeinde, sei es in anderen Lebensbereichen. Haben wir da einen großen Eifer darin, dass wir uns Sorgen machen? Und dabei wird die Sorge immer größer und größer und größer? Oder haben wir einen großen Eifer darin, uns ein schlechtes Gewissen zu machen? Und unser Versagen wird uns immer mehr und mehr vor Augen. Und dann werden wir depressiver und depressiver, weil das schlechte Gewissen uns so plagt. Oder haben wir einen Eifer darin, andere Leute aufzuscheuchen? Also wenn da so Arbeiten unerledigt liegen bleiben, da haben manche Leute sehr, sehr einen Eifer, andere Leute aufzuscheuchen und unter Druck zu setzen. Und jetzt mach du und da werden ganz viele mit involviert, einfach weil man unzufrieden ist mit dieser Situation. Und da setzt man andere Leute unter Druck. Lasst uns Paulus zum Vorbild nehmen, der einen Eifer im Gebet hatte. Wenn wir die Welt, in der wir leben, anschauen und auch gerade aus geistlicher Perspektive betrachten, da können wir als Axiom Biblik Bern eigentlich sagen, es gibt viele Arbeiten, die unerledigt liegen geblieben sind und wo wir als Axiom Biblik eigentlich arbeiten müssten und sollten und wo es dringend und wichtig wäre, dass wir da uns investieren. Eigentlich, da sollten wir noch sehr viel stärker missionarisch aktiv sein und vor allem unsere missionarischen Methoden, die sollten möglichst effektiv sein, so geistlich ausgetrocknet wie unser Land ist. Und gleichzeitig sollten wir theologisch ganz fundiert und sauber in ganz vielen Bereichen arbeiten und uns auch darin investieren. Und ja, die helfende Liebe, die diakonische Liebe, wo man sich einander unterstützt und so. Auch das sollte man strukturell ganz tiptop aufgegleist haben, dass niemand in der Gemeinde irgendwie leiden muss, wenn er in einer schweren Situation ist. Und dann könnte man noch viele andere Arbeitsbereiche auflisten. Man sollte noch viel mehr Gemeinden gründen in unserem Land, aber eben, man kann nicht gleichzeitig alles machen und manche Sachen, die dringend und gut und richtig wären, die bleiben eben liegen. Aber etwas können wir tun. Beten. Beten, das können wir auf jeden Fall. Der Paulus, der hat Tag und Nacht im Gebet darum gerungen, wofür? Dass er doch zu den Thessalonichern reisen könnte und das Mangelnde ihnen doch weitergeben könnte und ergänzen könnte. Er hat also für sich selbst gebetet. Für sich selbst gebetet, dass Gott schenkt, dass er für die Gemeinde zum Segen gebraucht werden kann. Doch dann lesen wir auch weiter, wenn wir die Verse 12 und 13 lesen, dass er auch in der Fürbitte vor Gott für die Gemeinde eingetreten ist. Er hat für sich selbst gebetet, aber dann auch für die Gemeinde. Nämlich, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Ein wunderbares Gebet für die Gemeinde, ein Gebet, das auch wir uns zu Herzen nehmen können. Wir können viele Gebetsanliegen für die Gemeinde haben, die gut und richtig sind. Es ist gut, wenn wir für die Gemeinde beten, wenn Leute krank sind und wir für die Kranken im Gebet einstehen. Es ist gut, wenn wir um Schutz und um Bewahrung für die Kinder und Jugendlichen beten. Im Sommer, da haben wir ja wieder das Kinderlager und Sommerlager und da sind wir immer auch froh und dankbar, wenn wir alle Kinder wieder gesund und heil heimbringen können, wenn wir nicht allzu viele Spitalaufenthalte da haben müssen. Es ist gut und richtig, wenn wir um Führung Gottes für unsere Gemeindearbeit beten, wenn es um Räumlichkeiten oder missionarische Aktivitäten und so weiter geht. Aber noch viel wichtiger ist es, dass wir nicht nur diese äußeren Dinge haben, sondern dass wir auch das geistliche Anliegen für die Gemeinde haben, dass die Gemeinde innerlich auch geistlich wachsen darf. So wie der Paulus das gebetet hat. Der Herr möge uns als Gemeinde wachsen lassen in der Liebe untereinander. Das ist interessant, was der Paulus hier schreibt. Er schreibt nicht, Gott möge euch als Gemeinde Liebe schenken, sondern er lasse euch wachsen in der Liebe. Warum nicht schenken, sondern wachsen lassen? Ganz einfach, weil die Liebe, die hat Gott der Gemeinde ja schon geschenkt. Achten wir mal drauf, was in Römer 5, Vers 5 steht. Da steht, dass durch den Heiligen Geist, den wir empfangen haben, auch die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen worden ist. Das heißt, Gott hat uns mit dem Heiligen Geist bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt seine Liebe schon ins Herz gesät und geschenkt. Und jetzt gilt es einfach, dass diese Liebe auch wächst. Jetzt geht es darum, dass diese Liebe bei uns überströmend wird. In Johannes 13, Vers 35, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, an der Liebe, die ihr untereinander habt, soll die Welt erkennen oder wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und genau dafür betet der Paulus, dass das Erkennungszeichen der Thessalonicher in der Welt die Liebe ist. Nicht die Besserwisserei oder Rechthaberei ist unser Erkennungszeichen in der Welt, sondern die Liebe, die wir untereinander haben. Und das schließt auch die Liebe, das schließt nicht nur die Liebe der Gemeindeglieder unter sich mit ein, sondern Paulus schreibt, die Liebe, die soll überströmend werden, über den Gemeindehorizont hinaus. Konkret bei den Thessalonichern bedeutete das, auch Liebe zu haben zu den anderen Leuten in Thessalonich, zu denjenigen, die sie verfolgt haben, die sie bedrängt haben. Wie sieht das bei uns aus? Haben wir Liebe zu allen unseren Gemeindemitgliedern? Haben wir Liebe drüber hinaus zu unseren Nachbarn, zu unseren Arbeitskollegen, zu den Schulkameraden, zu den Lehrern? Das ist immer ein bisschen schwieriger zu den Lehrern wie zu den Schulkameraden. Wie sieht das aus zu denjenigen, die uns vielleicht verletzt haben, die uns schwer zugesetzt haben? Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Er befähigt uns zur Liebe. Aber wir wollen auch für uns persönlich, für uns als Gemeinde beten, dass wir wachsen und überströmt werden in dieser Liebe. Ein wichtiges Gebetsanliegen. Und jetzt hat Paulus noch ein zweites Gebetsanliegen für die Gemeinde in Thessalonich, nämlich gestärkte Herzen. Dass ihre Herzen gestärkt werden, die untadelig sein in der Heiligkeit vor Jesus Christus. Es ist interessant, wenn wir sehen, wie wir Menschenstärke definieren. Gestärktes Herz, ein starkes Herz ist derjenige, der sich wie durchsetzen kann, der als Sieger dann über die anderen triumphieren kann. Wir sehen das in Russland und Ukraine. Da geht es darum, wer ist der Stärkere und wer kommt da am Schluss als Sieger vom Krieg raus, wer hat die besseren Waffen und so. Im Kindergarten ist es eigentlich nicht anders. Da geht es darum, wer darf das schönere Spielzeug haben und wer setzt sich als Sieger dann beim Streit über das Spielzeug heraus. Wir sehen das bei den Gerichten, wo da die eine Partei die andere Partei verklagt und wo es dann darum geht, wer hat am Schluss Recht und kann sich die besseren Anwälte leisten und so weiter. Doch Paulus sagt, nicht diese Stärke ist entscheidend, sondern eine andere Stärke, ein gestärktes Herz, das sich auszeichnet in einem reinen Lebenswandel im Angesicht Gottes. Und auch dafür lasst uns beten, dass wir im Licht Gottes unser Leben führen können, dass sich seine Heiligkeit in unserem Leben widerspiegelt, dass es bei uns nicht darum geht, stark zu sein, weil wir äußerlich stark sind und wir als Sieger vor anderen Menschen im Vergleich mit anderen Menschen herausgehen, sondern dass wir ein starkes Herz dadurch haben, dass wir rein vor Gott sind, dass wir sein Wesen widerspiegeln können, dass wir unser sündhaftes Verhalten ablegen können, die unreinen Gedanken oder ein schlechtes Gewissen ablegen können. Das sind ja die Dinge, die uns schwächen. Sündhaftes Verhalten, unreine Gedanken, schlechtes Gewissen. Und wenn wir so geschwächt sind, da wollen wir vors Kreuz kommen. Das vor Jesus bekennen, das, was uns belastet, das, was uns beschwert, ablegen und so ein gestärktes, untadeliges Leben vor unserem Gott und Herrn Jesus Christus führen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich für das, was wir aus deinem Wort immer wieder auch lernen können. Und wir bitten dich, dass wir doch wachsen dürfen in der Liebe, wo du uns durch den Heiligen Geist geschenkt hast. Dass wir in der Liebe zur Gemeinde wachsen dürfen, dass uns das Wohl der Gemeinde am Herzen liegt, durch und durch. Und dass wir unsere Glaubensgeschwister in der Gemeinde auch immer wieder vor Augen haben können, eine Liebe zu ihnen haben können. Aber dass wir nicht nur uns als Gemeinde lieb haben, sondern dass das auch Ausstrahlung hat auf unsere Nachbarn, auf unsere Arbeitskollegen, selbst auf die Menschen, die uns Leid zuführen. Und Herr Jesus, du siehst gerade auch, wie das aussieht bei uns, wenn wir in Stress sind, wo wir arbeiten sind, die unerledigt liegen bleiben, wie sehr wir doch da auf uns selbst fokussiert sind, was wir tun können. Und wo wir vielleicht etwas gebetsmüde sind. Wir bitten dich, dass du gerade den Geist des Gebets in uns wieder ganz neu erwächst und dass wir ja durch das Gebet auch viel bewirken können. Schenk du dafür Gnade. Und ein großes Anliegen ist auch uns, dass wir ein reines Leben vor dir führen können, dass du uns reinigst. Ganz herzlichen Dank, dass du dafür am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist, dass wir das, was uns schwächt, ein sündhaftes Verhalten, ein unreines Gewissen, bei dir wieder bereinigen können und so gestärkt werden können für den Auftrag, wo du uns gegeben hast, deine Zeugen zu sein und das Wesen Gottes in der Welt wiederzuspiegeln. Wir bitten dich, dass du uns gebrauchst als Gefäße des Segens in dieser Welt und dass du uns segnest. Amen.